Heute haben wir eine ganz besondere Person zu Gast. Wir reden mit Nims über ganz verschiedene Themen. Von Make-up und dem Male Gaze über Kleidung und Fettshaming bis hin zu Inklusion im Kapitalismus und dem bedingungslosen Grundeinkommen und einigen mehr. Lehnt euch zurück, gönnt euch einen Chai, macht's euch gemütlich. Diese Folge hat Tiefgang, Haltung und Glitzer. Und natürlich hat Beri einen Song für uns parat. Daher bis zum Ende hören. Willkommen zu Unverschämt und Unbequem, euer Podcast für intersektionalen Feminismus, Popkultur und Arbeit und Karriere. Ganz ohne Bullshit und Filter.
Leute, ich bin richtig aufgeregt. Wir haben unsere erste Gastperson da und es ist Bex freaking Riley. Ich glaub's nicht, dass es einfach Bex ist. Bex und ich kennen uns und jetzt Esman Gamgami, falls du zuhörst, es tut mir leid, kennen uns von der Buchvorstellung von Esman Gamgami. Wir haben den ganzen Abend zusammen verbracht, Timothy und ich. Und mir ist aufgefallen, dass Bex total das Nischenwissen hat. Denn Bex ist Polit-Influencerin, die IB-Consultant und Sensitive-Readerin. Und ihr wisst ja, das ist hier so ein Talk-Format, ja. Das heißt, ich werde jetzt nicht Fragen und Antwort die ganze Zeit machen, sondern würde aber direkt auch mit der ersten Frage beginnen, weil ich habe jetzt Sensitivity-Readerin gesagt und wir haben ja hier total viele ZuhörerInnen, die sich nichts darunter vorstellen können. Ich würde wortwörtlich verstehen, dass du Texte liest und versuchst, die Diskriminierungsarmer umzuschreiben. Ist das richtig?
Nicht ganz. Auch manchmal. Das kommt so ein bisschen drauf an. Ich decke da relativ viel ab, von Sachbüchern über Romane bis hin zu Social Media. Und da geht es eben darum, wie können wir diskriminierungssensibles Lektorat machen. Also so wie ein Korrektorat für Rechtschreibung und Grammatik zuständig ist und ein Lektorat für Stil auch zuständig ist, ist ein Sensitivity Reading für Diskriminierungssensibilität zuständig. Das bedeutet bei einem Sachbuch, dass beispielsweise Perspektiven mit einbezogen werden, die vielleicht nicht der Norm entsprechen, aber damit andere Erfahrungen dargestellt werden. Oder dass bei einem Roman eben Charaktere auch individuelle Erfahrungen mit beispielsweise Diskriminierung einerseits darstellen dürfen, dass es wichtig ist, Charaktere zu haben, die uns auch repräsentieren, die aber nicht eben in diese Klischees fallen. Klischee beispielsweise ist Bury Your Gaze. Also du hast einen queeren Charakter und der stirbt. Super, damit habe ich Repräsentation. Ich weiß nur nicht, ob es besonders gut ist, wenn wir halt immer wieder haben, okay, wir haben queere Repräsentation und sie stirbt. Und das andere Extrem ist so das, was ich den Dumbledore-Effekt nenne. Wenn du einfach x Jahre nach Rauskommen deines Buchs beschließt, okay, der Charakter war schwul, im ganzen Charakter, das aber nirgendwo in irgendeiner Form thematisiert wird oder angelegt wird oder da irgendwelche Erfahrungen eine Rolle spielen, sondern einfach nur das hinterher von außen beschlossen wird.
Und dieses Dumbledore-Effekt bei J.K. Rowling quasi hat selber, glaube ich, gesagt hat, dass Dumbledore ja immer schwul war. Und
genau.
Aber
Dumbledore.
Aber hinterher ist er.
Aber in der gesamten Darstellung von Dumbledore ist es völlig egal. Also Dumbledores Sexualität trägt nichts zu seiner Charakterentwicklung bei.
Ja.
Während tatsächlich die sexuelle Identität der meisten Menschen durchaus sehr viel zu ihrer Charakterentwicklung, zu ihrer Wahrnehmung der Welt und so weiter und so fort darstellt. Das heißt, wenn du einfach das irgendwie mal beschließt, auch dass Hermine beispielsweise ja ohne Probleme schwarz sein könnte, ja, dann hätte sie aber Rassismus erfahren, gerade in einer Welt, die so krass auf Reinblütigkeit und irgendwelche durchaus rassistischen Grundannahmen gestützt ist, ist die Erwartung, dass nichts davon in irgendeiner Form eine Rolle spielt, dann schreib halt eine Fantasy-Welt, in der das tatsächlich überwunden ist und keine Urban Fantasy, in der das faktisch mitgenommen wird.
Ja. Voll interessant. Hast du Beispielbücher, die du uns nennen kannst, wo du Sensitivity Reading gemacht hast, die wir vielleicht auch in den Shownotes empfehlen können?
Ich habe das Sensitivity Reading von Die Zukunft ist nicht binär von Lydia Meyer gemacht. Ich habe das Sensitivity Reading von Sorry Not Sorry von Annika Landsteiner gemacht über weibliche Scham. Die gesamten letzten Bücher von Raoul Krauthausen, in dessen Podcast ich ja jetzt auch kürzlich eingeladen gewesen bin.
Ja, das wissen wir gut.
Und tatsächlich ganz aktuell Nackt von Jennifer Weist. Das ist
sind jetzt alles eher Sachbücher. Hast du schon mal Sensitivity Reading? Ich bin Fantasy-Buch-Fan, nur so an reingeslide am Rand. Hast du schon mal Sensitivity Reading gemacht für ein Fictional-Buch?
Tatsächlich ja. Wenn du Fantasy, Urban Fantasy mit InfluencerInnen haben möchtest, mit Magie und mit Repräsentation von Neurodivergenz, würde ich dir Hext empfehlen. Da habe ich das Sensitivity Reading gemacht und es checkt alle diese Boxen.
Nice. Habe ich mir direkt aufgeschrieben, weil ich bin sehr großer Fantasy-Fan. Und
ich habe auch alle Büchernamen aufgeschrieben. Die werden auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Wir haben ja erstmal sowieso schon ein Vorgespräch gehabt. Da haben sich Mimi und Bex kennengelernt. Und wir haben da ein bisschen Mode angeschnitten, Make-up und ähnliches. Jetzt habe ich heute auf Instagram Bex gesehen. Jetzt sehe ich Bex vor mir. Bex, du bist ultra geil geschminkt. Ich liebe das einfach. Ich mag immer, wie schön du schminkst und die Kunst dahinter, weil ich fehle wirklich bei Eyeliner und jede Person, die Eyeliner kann, ist für mich schon Queen. Und deswegen auch dazu, wenn wir da zu sprechen kommen könnten und du Tipps und Tricks für Leute, die keinen Eyeliner machen können. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle abhole, die zuhören, aber ich will auf jeden Fall abgeholt werden. Das wäre super. Bex, wenn ich mich nicht falsch erinnere, modelst du auch, oder?
Ab und zu so ein bisschen.
Genau. Wir hatten nämlich bei der Buchvorstellung von Esmahan Bex Outfit einfach so hart gefeiert. Das war ein Anzug, das war, glaube ich, kariert.
Kleine Rauten. Ineinander verschobene Rauten. Und das war von einer Boutique hier in der Kleinstadt. Und für die stehe ich dann ab und zu auch beim Modeln und die haben alle sehr viel Spaß, mir dann die Outfits zusammenzusuchen. Und das ist natürlich für mich auch nochmal eine besondere Situation, weil sichtbar trans, spürbar trans und eben auch leider nicht selbstverständlich, dass das so positiv aufgenommen wird und bestärkt wird. Der Trick bei Eyeliner tatsächlich, wenn du damit deine Schwierigkeiten hast, probier es mal dass du mit Puder anfängst, dass du mit einem Lidschatten anfängst, mit einem gerade geschnittenen Pinsel, mit festgebundenen Borsten und das dann einfach so nacheinander ansetzt und bei mir dann so rüberziehst, im Sinne von, dass du zuerst den Ring fertig machst und danach alles andere nachziehen kannst.
Ja.
Weil mit Stifteinliner oder mit flüssigem Eyeliner habe ich auch meine Schwierigkeiten. Deshalb, das ist alles tatsächlich, was ich gerade drauf habe, Lidschatten.
Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob du die auch hast. Ich sehe das von hier nicht. Ich habe Stupflider.
Ich auch.
Okay, und Augen, die nach unten gehen. Also nicht nach oben. Also die, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber die gehen so leicht nach unten. Das kommt nach meinem Vater und auch die ganze Familie auf seiner Seite haben solche Augen, also die so nach unten gehen. Und deswegen ist es immer so komisch, wenn ich dann halt so hier ansetze und dann Lidschatten setze. Ich komme da nicht ganz hin. Wenn ich das mit Lidschatten mache, ja, kriege ich das auch ein bisschen hin, zumindest Smoky-mäßig das zu machen. Aber ich habe jetzt gerade auch gar nichts drauf. Es sieht super aus. Das ist
super
wirklich stark.
Also falls sich hier alle wundern, warum ich hier total schweige, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung von Make-up. Ich trage nie Make-up. Ich habe es früher mal versucht, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und Berin, ich habe darüber auch ganz am Anfang unserer Arbeitsbeziehung einmal geredet, nämlich als wir unser Fotoshooting hatten und Beri mir gesagt hat, was für Make-up sie nicht dabei hat und ich komplett die Lost war. Deswegen, ich verstehe dieses Thema gar nicht. Also gar nicht. Ich kann einen Eyeliner und eine Mascara und dann hört es bei mir auf. Und
du kannst Eyeliner ziehen?
Ich kenne.
Du offensichtlich besser.
Oh, ja, ich wollte gerade sagen, also ich war richtig schockgrad. Da hätte ich nämlich Nachfragen gehabt. Du, wie kannst du das aber dann den Rest nicht kennen? Okay,
nein, ich kenne es.
Fair.
Ich kenne das beides, aber sonst bin ich total lost. Und als Teenager habe ich natürlich angefangen, mich zu schminken, wie, glaube ich, fast alle 16-jährigen Mädchen das machen. Es ist einfach so, das hat man halt gemacht, also macht man das. Und mein Problem ist halt, dass ich mich sehr oft im Gesicht anfasse und auch in den Augen. Also, und deswegen ist immer verschmiere und ich am Ende des Tages immer aussehe wie ein Panda. Mhm. Und weil ich halt irgendwie keine Lust mehr hatte, das nicht zu tun, habe ich irgendwann aufgehört, mich zu schminken und das Interesse daran verloren. nur als kleines Nebeneingriff, warum ich überhaupt nicht mit beizutragen kann gerade. Aber
ich habe dazu zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, Mimi hat es mir gesagt, also ich gefragt, was Concealer ist, da habe ich sie als Pick-Me bezeichnet, weil sie so eine Frage gestellt hat, also als jemand so, ach, ich kenne gar nicht Concealer, weil ich brauche mich gar nicht schminken mäßig, aber es ist gar nicht ihre Absicht gewesen, aber ich wollte sie einfach als Pick-Me bezeichnen, das hatte mir einfach in dem Moment Spaß gemacht. Der zweite Punkt ist, ich trage Make-up schon seitdem ich, also es ist Make-up so Puder vor allem, seitdem ich ungefähr 14, 15 bin, und der Grund ist, dass ich ultra stark behaart bin im Gesicht und dass mich früher zum Mobbing-Opfer gemacht hat. Das heißt, ich habe wirklich einen Oberlippenbart, ich habe auch am Kinn Haare, und meine Mutter hatte damals immer mit dem Faden die Haare entfernt, und immer wenn sie die nicht entfernt hat, waren sie ja da. Und ich konnte das halt selber nicht entfernen. Und dann habe ich immer das mit Puder abgedeckt, aber es sah man ja trotzdem. Aber es hat mir so ein bisschen so ein gutes Gefühl gegeben gegenüber der MobberInnen in meiner Umgebung. Und da hat sich der Weg so ins Make-up geebnet. Jetzt entferne ich meine Haare. Ich weiß nicht, ob das selbstbestimmt ist oder ob das trotzdem aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meiner Sozialisierung und der Umgebung ist. Aber ja, ich entferne sie halt selber. Ich weiß auch, wie das funktioniert. Ich kann mit der Fadentechnik auch Augenbrauen zupfen und ähnliches. Das ist eigentlich ein super Hack. Falls ich hier Leute habe, die zuhören und auch mal wissen wollen, wie das funktioniert, oder vielleicht Freundinnen zuhören und die mal das funktioniert, also bei sich ausprobiert haben möchten, sagt mir gerne Bescheid, ich mache das gerne für euch. Aber ja, das war halt aufgrund des Mobbings eine meiner einzigen Abdeckungslösungen quasi.
Wie kam das bei dir, dass du angefangen hast, dich zu schminken, Bex? Weil es interessiert mich mal total, weshalb Menschen das tun.
Ich habe auch als Teenie angefangen und dann kam einfach ganz viel Dysphorie dazwischen und ganz viel, ich mochte Make-up, ich mochte buntes Make-up, aber naja, das, was ich jetzt gerade trage oder das, was ich sonst auch trage, ist eben aber auch Make-up, das für die meisten Leute nichts ist, was du irgendwie in der Schule tragen kannst, ohne Mobbing zu reproduzieren, ohne Mobbing auch zu erfahren, weil ja zu viel, zu bunt. Ihr wisst, was ich meine.
Ja. Mhm.
Und als ich dann mit Testo angefangen habe, habe ich wieder angefangen, mich mehr zu schminken. Auch weil ich ganz viel erlebt habe, dass Leute gesagt haben, ja, also dann darfst du ja nicht mehr. Mhm. Und ich war sowieso, ich benutze das doch nicht als Grundierung.
Mhm.
Würde ich auch nicht empfehlen. Das besteht zu größten Teilen aus Alkohol, Verdickungsmittel und Hormonsparkles. Aber ich hatte auch zum Teil in der Transtherapie eine Therapeutin, die gesagt hat, okay, aber dann musst du aufhören, dich zu schminken. Also wenn du das willst, dann musst du ja dann auch beweisen, dass du das wirklich willst. Und ich bin so, ich will beides. Ich will mich nicht damit irgendwie einschränken lassen, dass mir jetzt gesagt wird, okay, du darfst transitionieren, du darfst du selbst sein, aber nur solange du dir wieder einer anderen geschlechtlichen Rolle entsprichst, die wir dir auferlegen und wo wir das für dich entschließen. Und deshalb beispielsweise lasse ich ja auch sehr bewusst meinen Oberlippenbart stehen und überdecke den auch nicht mit Make-up, sondern bau den einfach mit ein in die Looks. So ein bisschen das Gegenteil von dem, wie Beri an Make-up reingekommen ist. Mhm. Bin ich irgendwann für mich eine Sache gewesen, dass ich es eben will, dass ich Make-up und Maskulinität in dem Moment verbinden will, weil beides zu mir gehört.
Mhm. Ich finde es total spannend, weil es bei mir genau andersherum ist. Also ich denke das erste Mal so drüber nach, aber ich trage kein Make-up, weil ich mich immer weggewischt habe. Aber ein Teil, weshalb ich kein Make-up trage, ist, weil ich das Gefühl habe, dass von mir erwartet wird, dass ich Make-up trage, weil ich bin ja eine Frau und ich immer mich gewehrt habe, wenn irgendwelche Leute mir gesagt haben, wie es ist, eine Frau zu sein, weil ich ja eh mal zu laut bin für eine Frau. Das heißt, bei mir ist es genau andersrum als bei dir, würde ich sagen. Ich will überhaupt nicht, dass ich kein Make-up trage und mich auch dagegen wehre innerlich, so eine Hemmung habe, auch irgendwas darüber zu lernen oder auch nur zu gucken, ob es mir vielleicht gefallen würde, weil ich weiß, dass es von mir erwartet wird. Und auch auf Veranstaltungen, wenn Leute sagen, willst du nicht wenigstens jetzt mal ein bisschen Make-up drauf machen, bevor du irgendwo hingehst, dann sage ich, nee, brauche ich nicht. Das ist so eine totale Abwehrhaltung, weil ich weiß, es wird von mir erwartet. Also ich wehre mich gegen diese Erwartung. Und ich weiß, vielleicht würde ich Make-up mehr mögen, wenn ich wirklich ganz frei entscheiden könnte und es ausprobieren könnte, ob ich es mag oder nicht an mir. Aber ich habe das Gefühl, ich kann das niemals, weil immer die Erwartung mit reinspielt, dass es ja das ist, was ich machen muss. Das heißt, ich kann es niemals wirklich frei entscheiden, ob es etwas ist, was ich mag oder ob es etwas ist, was ich dann am Ende doch mache, weil ich am Ende dem Male Gaze und dem gesellschaftlichen Druck nachgebe. Also als Gedanke.
Falls ich da einhaken darf.
Ja.
Dem Male Gaze vielleicht, wenn du diesem klassischen Natural Make-up sprichst, das dann geschminkt, aber du siehst aus, als wärst du ungeschminkt und so weiter und so fort. Sobald du in Richtung Drag und bunt und auffällig gehst, kann ich dir versprechen, ist das nicht mehr unbedingt das, wo Male Gaze eine Rolle spielt, weil dann kommt nämlich auch schon wieder, du bist zu angemalt, du bist zu bunt, das findet doch niemand schön, das ist zu viel, wie kannst du nur so rumlaufen?
Okay, ja. I feel a bit out cold. Ich kann dir Folgendes sagen, ich habe letztens ein Video gemacht und habe zu Nevros aufgeklärt, das ist ja das kurdische, also beziehungsweise von vielen, vielen Ländern das Neujahrsfest, aber für mich halt im kurdischen Land der Hinblick. Und hatte das Video meinem Bruder zugeschickt und dann meinte er so, boah, du bist ja richtig natürlich, also siehst richtig schön aus. Und jetzt passt das perfekt, weil ich war wirklich Full-Face-Make-up geschminkt. Und dann, also es war aber für ihn dann halt natürlich, also ich sah natürlich schön in dem Moment aus, aber das ist ja mein, also das ist mein Full-Face-Make-up, wie ich das mache. Also wenn ihr wisst, was ich alles drauf habe, ich habe Primer drauf, ich habe so einen Illuminator drauf, das halt so das Gesicht irgendwie ja scheinen lässt, dann Foundation, also Nummer 3, Foundation, Concealer, Contour, Bronzer, Rouge, Highlighter, Wimperntusche, weißer Kajal hier drunter, so, sind wir schon bei 10 Sachen. Mascara habe ich noch nicht genannt, glaube ich, 11.
Doch, Mascara hat.
Ach so, okay, dann.
Aber solange du keinen roten Lippenstift trägst, bist du faktisch ungeschminkt.
Ich trage auch roten Lippenstift, aber das sieht man bei mir halt nicht, weil ich glaube, ich halt zu dunkel bin dafür, also im Gesicht, so im Vergleich, ne? Also ich glaube, es poppt da nicht so auf, also es ist nicht so auffällig für die Leute. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen hier experimentieren, weil anscheinend bin ich hier zu natürlich für die Menschen.
Nein, aber ganz ernst, erstmal ganz ernst gemeint, weißt du, warum du dich schminkst? Also schminkst du dich, weil du dich, also überlegst du manchmal, ob du dich schminkst, weil du dich so wohler fühlst, oder überlegst du auch manchmal, ob du dich schminkst, weil du akzeptiert werden möchtest?
Ich sag mal so, ich war auch schon auf Events unfreiwillig ungeschminkt, habe mich aber super wohl gefühlt. Ich war aber auch schon, also ich gehe auf die Arbeit voll oft ungeschminkt, wenn ich einfach keine Zeit und keine Lust habe. Ich mache das aber als Selfcare. Also ich liebe das richtig, vorm Spiegel zu sein, das zu machen. Also ich kann es nicht erklären, es macht was mit mir. Also ich fühle mich dann auch so, als ob ich bereit für den Tag bin, also als ob ich angezogen bin. Wenn ich, das ist auch so zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin und im Pyjama rumhänge und arbeite, dass ich dann nicht die gleiche Arbeitsmoral habe. Und das kann wieder von außen sein, ne? Dass ich das immer von außen gesehen habe und das jetzt so internalisiert habe. Aber für mich ist es auch Selfcare in dem Moment. Weiß nicht, ob ihr das fühlt.
Ich merke es auch, das ist bei mir auch eine Sache von Kreativität.
Ja.
Weil auch, wenn ich Bilder male oder sowas, man hat halt immer was dann ein fertiges Produkt. Und der Vorteil bei Make-up ist für mich, ich wasche das fertige Produkt halt am Ende des Tages wieder runter und es steht nicht rum.
Ja.
Im Gegensatz zu allen kreativen Hobbys, die dann halt ein faktisch fertiges Produkt haben, mit dem ich dann irgendwie was tun muss.
Ja, ich überdenke das gerade auch nochmal, auch im Hinblick auf meine Kinder. Ich habe ja 2 Kinder und die Kleine, die Größere, die wollte sich auch häufiger schminken. Und ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke und es reflektiere, habe ich das immer vehement abgelehnt, weil ich sie gar nicht erst so, es war direkt wie so die Mädchen soll, also so kleine Mädchen sollen sich nicht schminken, weil sonst werden sie direkt so reinerzogen in dieses, du musst dich schminken. Aber so wie Bex es gerade beschreibt, so wie du es beschreibst, Bex, dass es auch einfach nur Spaß sein kann. Und man schminkt sich einfach auch bunt und wild und ich lasse sie einfach machen. Es muss auch nicht hübsch aussehen oder gut aussehen, in Anführungszeichen, sondern sie darf einfach mal, ist es wieder was anderes. Aber darüber, so habe ich darüber noch nie nachgedacht, sondern ich war immer direkt, ich hatte direkt wieder diese Abwehrhaltung. Auf keinen Fall schminkt sie sich, bis sie mindestens 14 ist und es selbst entscheiden kann, so. Aber damit provoziere ich bei ihr ja auch eine Anti-Haltung dann gegen mich oder gegen das, also das ist ja, ne? Selbstreflexion gerade, ja.
Ich war eins dieser Kinder, das kein eigenes Make-up so richtig haben durfte. Und sobald ich dann bei Freundinnen waren, die irgendwie mit 6, 7 Jahren den ersten Schminkkasten bekommen hatten und sehr, sehr klassisch girly unterwegs waren, bin ich komplett eskaliert. Hat übrigens meinen Skills nicht unbedingt gut getan, das nur in diesen Momenten machen zu können, weil da dann so wirklich komplett wilde Kombinationen und so viel wie möglich dabei rauskam. Und da ist ja auch mein Gedanke, ich meine, Ich vermute mal, du würdest die zum Kinderschminken lassen, im Sinne von
Ja.
so ein Schmetterling auf die Wange bekommen. Und das ist in dem Moment nicht der große Unterschied.
Ja,
Ja.
ja.
Wächst 100%. Ich habe es erlaubt bekommen, erst mit auch 14 oder 16 oder so. Wisst ihr, wie oft ich einfach rausgegangen bin von zu Hause und dann mich geschminkt habe und so in den Bus gestiegen bin? Also das hat mich ja gar nicht davon abgehalten. Ganz im Gegenteil, musste ich halt nur taktisch sein, was ich das mache. Und Mimi, wenn du verärgerte Eltern haben möchtest, die nach Hause, die dein Kind nach Hause bringen und sagen, dein Kind hat mein Make-up kaputt gemacht, dann ist das the way to go. Weil ich war mal von meiner Freundin, von meiner Mutter mit der Tochter und dann haben wir halt das Make-up von der Mutter ausprobiert und ist das Puder runtergefallen und in mehrere Teile zerbrochen. Also wenn du das halt befördern möchtest, dann bist du auf dem guten Weg, kann ich dir nur sagen.
Habt ihr mir auf jeden Fall einen richtig guten Gedankenanstoß gegeben. Ich muss das nochmal mit meinem Mann besprechen, weil ich glaube, in meinem Versuch als Mutter, meine Kinder so tolerant wie möglich zu erziehen, schränke ich sie manchmal auch ein, weil ich versuche sie halt, wisst ihr, was ich meine? Ich schränke sie manchmal ein, weil ich versuche es ihnen halt nicht zu vermitteln, dass Schminke das ist, was sie machen müssen, weil sie identifizieren sich zumindest momentan als Mädchen und ich möchte nicht, dass sie das Gefühl haben, sie müssen irgendwie hübsch aussehen oder irgendwem gefallen und so. Und dann ist es manchmal schwer für mich auszuloten, wie viel erlaube ich ihnen, um sie zu schützen vor dem, was die Welt ihnen vermittelt und wie viel verbiete ich ihnen und dadurch, dass ich das dann verbiete, fördere ich aber eigentlich, was ich gar nicht möchte, nämlich unterdrücke das, was sie eigentlich wirklich wollen. Das ist als Elternteil sehr schwierig, das manchmal auszuloten, aber es ist auf jeden Fall ein richtig guter Gedankenanstoß, den ich auf jeden Fall mitnehme und auch heute Abend heiß diskutieren werde mit meinem Partner. Und mal schauen, ob es so ist, dann nicht tatsächlich einen Schminkkoffer für die Große gibt, weil sie wünscht sich das wirklich auch schon seit 2 Jahren. Also, ja.
Und ich habe noch einen anderen Gedanken.
Ja, gerne, Bex.
Gerade wenn du auch sagst, ich fasse mir häufig ins Gesicht, das, was dann eben natürlich auch eine Rolle spielt, ist, erstmal die Textur kennenzulernen, zu merken, okay, da ist jetzt was in meinem Gesicht und wenn ich jetzt, keine Ahnung, mir die Augen reibe, dann habe ich die Konsequenzen davon auf den Fingern. Weil das, was wir häufig auch an Make-up sehen, sind Bilder, sind Videos, sind Plakate, sind so sehr statische Bereiche. Das heißt, du kannst auch die Reaktion haben, okay, vielleicht hat sie auch einfach keinen Bock, irgendwie dann ab einem gewissen Punkt, weil es natürlich auch Skills bemöglicht. Du wirst nicht dich das erste Mal mit dem Eyeliner hinsetzen und dann den perfekten Wing schaffen. Und du wirst auch nicht das erste Mal dich mit Lidschatten hinsetzen und irgendwie den perfekten Übergang schaffen. Die Form deines Gesichts, die Form deiner Augen limitiert dich faktisch in der Form, welche Möglichkeiten es gibt, mit denen du spielen kannst. Aber dahinter ist ja dann auch eine Kunst in dem Sinne oder auch zumindest Fähigkeiten, die erlernt werden müssen. Und wenn sie nie die Situation haben, diesbezüglich zu scheitern, ist dann natürlich auch das, wenn ich diesen Schminkkasten nur kriegen würde, dann würde ich sofort genau so aussehen wie Gedankengang, während wenn du dich dann dran setzt und feststellst, oh, da fehlen mir
Da
auch
fehlt was,
einfach die
ja. Vielleicht ist
Skills,
Übungs.
das zu lernen.
Ja.
Kann es zum Hobby werden, muss es aber nicht.
Ja, vielleicht ist es auch was, was sie einmal probiert und dann ist es ganz anders, als ich es vorgestellt habe.
Bex, ich habe eine Frage zu deinem Kleidungsstil, den wir ja schon angesprochen hatten. Und zwar warst du schon immer so, also hattest du schon immer diesen Vibe, dass du also ich finde wirklich einen coolen Kleidungsstil hast oder kam das erst mit dir, mit deiner Entwicklung und so weiter, dass du jetzt diesen Stil gefunden hast für dich?
Oh, du hättest meine rosa Phase sehen sollen oder besser nicht, weil wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, dann dass rosa definitiv nicht mit meinem Hautton kompatibel ist. Olivfarbene Untertöne und rosa sollte man definitiv nicht kombinieren. Aber ich hatte eine ganz fürchterliche rosa Phase. Rosa macht mich einfach gelb. Und gelb mit rosa zu kombinieren, kannst du vielleicht machen, aber nicht unbedingt, wenn die gesamte Haut dann alle gelben Untertöne ausspuckt. Keine gute Idee. Und ich glaube, bei mir war es schon immer ein Faible dafür. Ich habe es schon immer gemocht. Ich hatte aber in der Schule auch sehr, sehr viel mit Mobbing zu kämpfen und hatte dann auch sehr lange so eine, okay, gib mir einen großen schwarzen Hoodie-Phase und komplett mich zu verstecken Phase.
Mhm.
Und einfach auch durch die Nebenwirkungen von einer Fehlmedikation, bevor ich Testo bekommen habe, ein ganz großes Problem mit Wassereinlagerungen und Gewichtszunahme.
Mhm.
Das heißt, da waren dann auch ganz viele Dinge, die ich nicht gut auseinanderhalten konnte. So, was ist Dysphorie, für die ich damals noch überhaupt keinen Begriff hatte, dass ich mit meiner eigenen Körperlichkeit und meiner eigenen Geschlechtlichkeit struggle. Was ist die Essstörung, die ich entwickelt habe? Was ist die... Und da war viel jetzt mit Testo nochmal so dieses Gefühl, Zeit zu haben, sich das für sich selbst zu suchen und Möglichkeiten für mich selbst zu finden. Aber Lust an Kleidung, Lust am Verkleiden, you're born naked, the rest is drag, auf jeden Fall schon immer.
Mhm.
Man, also bei mir kann man aber so ein bisschen die Zeit von 10 bis Anfang 20 einfach bitte komplett cutten. Die war furchtbar.
Mhm. Ja, also ich finde, also ich kann so viel resonieren mit dem, was du sagst, weil jetzt, also Triggerwarnung für alle, ich werde jetzt ein bisschen über Gewichts- und Gewichtsschwankungen reden und über internalisierte Fettfeindlichkeit von meinerseits. Ich war, als ich in meinem Teenage-Alter war, so ungefähr von 15 bis 18 quasi, leicht mehrgewichtig. Das ist wirklich nicht der Rede wert, aber für die Umgebung, in der ich war, auf dem Gymnasium mit lauter normschönen Körpern und ne, weißen Menschen, bin ich aufgefallen. Also nicht nur, weil ich halt BIPOC bin oder POC, sondern vor allem, weil der Rest halt wirklich auch noch schlank dazu war. Und das hat für mich halt die ganze Zeit sehr, sehr gestört. Und dann habe ich auch noch Gossip Girl und so weiter geguckt. Das war die Phase, wo halt alle total schlank waren, weiß es ich. Und dann habe ich mich auch immer hinter meiner Kleidung versteckt. Und dann habe ich mich ausgezogen mit 19 und habe angefangen Sport zu machen, konnte es mir auch endlich leisten. Ich konnte mir das vorher nicht leisten. Ich habe mit BAföG mir leisten können, ins Fitnessstudio zu gehen und habe dann für mich entdeckt, wie der Sport mir hilft zum Abnehmen, die Aktivität mir hilft, weil ich bin auch immer nach Hause und habe dann halt einfach Serien geschaut und Snacks gegessen. Das war mein Hobby. Und dann habe ich entsprechend auch abgenommen, mit der Abnahme mich getraut, nicht unbedingt mehr Farbe anzuziehen, weil ich bin immer schon so gedeckter Farbenmensch, also beziehungsweise sehr Standardkleidung, jetzt nichts krass Auffälliges, aber engere Sachen, ne, und der Umgang mir gegenüber war ein anderer auf jeden Fall, also auf einmal war ich beliebter mit der Gewichtsabnahme. Das ist auch etwas, was sehr, sehr hart ist, wenn man das halt mal also bemerkt, und aber auch war ich mit mir selber viel reiner und habe mich viel lieber gekleidet. Jetzt habe ich vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren circa geheiratet und genau vor 2,5 Jahren oder 3 Jahren auch angefangen mit einer Diät. Ich habe da mit Ernährungsberaterinnen in der Türkei gearbeitet und die haben mich sehr, sehr restriktiv ernähren lassen. Ich kenne mich sehr, sehr gut aus mit dem Grundverbrauch, Gesamtverbrauch und so weiter. Dachte aber, hey, irgendwas klappt hier nicht. Also wenn ich zunehme, dann rede ich mal mit Ernährungsberaterinnen. Die haben mich aber so viel essen lassen wie ungefähr ein Kleinkind. Ich werde nicht über Zahlen reden, weil ich möchte nicht, dass ihr euch irgendwie daran orientiert, aber halt, ne, wie so ein Kleinkind. Und dann habe ich halt entsprechend auch wirklich abgenommen. Und auf einmal war wieder der Umgang mir gegenüber ein ganz anderer und die Komplimente, die ich bekommen habe und so weiter. Und dann habe ich halt versucht wieder mich selbst so zu ernähren und habe gemerkt, dass ich langsam wieder zunehme, bis es jetzt halt zu einem Gewicht kommt, auf den ich gerade bin, den ich vorher noch nie war. Und ich glaube, das ist auf vieles zurückzuführen, aber worauf ich hinaus will, ist, mein Style ändert sich immer mit meinem Gewicht. Und das ist, weil ich halt Body Dysmorphia, ist das Dysphorie dann auf Deutsch? Oder ist es Dysmorphie?
Body Dysmorphia ist tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes als eine Dysphorie, weil das
okay.
Eine ist ja die Körper... Wahrnehmung und das andere ist eben so ein bisschen, also Dysphorie geht nochmal, ich sag mal, tiefer.
Okay, bei mir ist das tatsächlich so, Leute, ich habe letztens noch ein Foto gesehen, was ich nie hochgeladen habe, dass es mit dem Kauf meines Autos, ich habe das 2023 gekauft, ein Foto, wo ich viel weniger wog als jetzt. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht auf Zahlen eingehen und ich habe das nicht gepostet, weil ich mich fett darauf gefühlt habe. Und jetzt gucke ich darauf und denke mir so, boah, krass. Und so ist es halt immer, also ich sehe mich ganz, ganz anders, als ich bin im Spiegel und auch so generell. Und deshalb style ich mich halt auch immer anders. Und das wollte ich halt nur teilen. Also bei mir ist so eine Style-Frage immer abhängig von, wie ich mich fühle, wie mein Gewicht gerade ist, wie die Außenwahrnehmung mir gegenüber ist, wie die Leute mich akzeptieren und annehmen auch, ne, leider. Also ich bin da total, also wenig selbstbestimmt, total fremdbestimmt, leider.
Aber dann wäre es Kleidung doch eigentlich eine Möglichkeit, mehr Selbstbestimmung reinzubekommen.
Ich glaube, ich brauche einfach mal jemanden, der mit mir meinen Kleiderschrank sich anguckt und dann mal mit mir shoppen geht und halt zeigt, also ja, das war, ja. Ich meine das wirklich ernst.
That's with me with a good time.
Ja, komm gerne mal vorbei, wenn du eh in NRW bist, da ist immer ein Schlafplatz hier und dann machen wir das mal.
Für alle, die sich gesehen haben, weil sie gerade hören, Bex hat sich praktisch die Hände gerieben, weil er sich sehr gefreut darüber.
Genau.
Weil ich meine, das ist ja auch eine Sache, die, glaube ich, so ein bisschen auch, wenn wir dann vom feministischen Kontext aus schauen, so diese Kontrolle über Körperlichkeit mit sich bringt. Mhm. Weil du nie genug sein wirst. Du wirst nie dünn genug, nie schön genug, nie kleidungstechnisch genug sein. Und da half es mir auch einfach aussteigen zu können. Also versuche ich es gar nicht mehr. Also ist genau dieser Punkt von, naja, dann es ermöglicht mir eine Unangepasstheit. Es ermöglicht mir auch eine Unangemessenheit in dem Sinne, dass, meine Güte, es gibt keinen Dresscode für nicht-binäre Menschen. Ich kann anziehen, was ich will, weil es gibt sowieso keinen Dresscode für Leute wie mich.
Mhm.
Und damit kam dann auch, ich habe eine Hose, die einfach so ein Bordeauxrot ist und komplett aus 3D-Spitze. Also die ist auch einfach damit dreidimensional mit Blüten und zwar von oben bis unten.
Mhm.
Und das sind so die Sachen, wo du irgendwie im Laden stehst und so bist, wer zieht das an und wozu? Und ich bin so, naja, ich und zwar einfach so. Weil wer will mir verbieten? Ich bin eine erwachsene Person. Wer will es mir verbieten? Und keine Ahnung, wenn die Leute anfangen, über meine Klamotten zu lästern, dann go for it. Was wollt ihr machen?
Ja.
Und das war sehr befreiend, diese Feststellung. Ihr könnt es mir nicht verbieten, ihr habt keine Macht über mich. Ich bin eh nie geschlechtlich eindeutig genug. Das Maximal, was ich machen kann, ist, komplette Verwirrung hervorzurufen. Nee, dann rufe ich wenigstens komplette Verwirrung hervor und sehe dabei auch noch gut aus.
Ja.
Ja, und Slay. Was gut aussieht, entscheidest du halt für dich selbst. Ich finde halt, also ich kann auch gleich nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie das bei mir sich entwickelt hat, aber was ich mir halt auch mal wieder denke, ist, dass halt keine drei Personen gleichen Geschmack haben in nichts. Also du hängst ja auch nicht das gleiche Bild wie alle anderen in deinen Raum. Also ich kann mir ein Bild hinhängen und finde, das ist das Schönste der Welt und dann kommen drei Gäste und alle drei haben eine unterschiedliche Meinung dazu. Und das Gleiche ist es ja letztendlich mit Kleidung. Also es ist halt sinnvoll, auf das zu hören, was du gut findest, weil du eh nicht allen gerecht werden kannst, weil Leute einfach unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansichten haben und Geschmäcker. Und es ist ja auch das Wunderschöne an dieser Welt, dass alle unterschiedliche Geschmäcker haben und dass sie so bunt ist. Mhm. Ich höre es jetzt so weit, hört es jetzt so an, als ob ich das jetzt, also jetzt akzeptiere ich das auch, aber es ist bei mir auch eine lange Reise gewesen und ich war immer normschlank, würde ich sagen, sogar eher ein bisschen zu dünn und habe mich früher auf Bildern auch immer als zu dick wahrgenommen. Das heißt, selbst wenn du perfekt in den BMI und in alle so Modelmaße passt, dann bist du trotzdem, also hat man das trotzdem eventuell. Und der Punkt, da will ich gar nicht so weit drauf eingehen, der Punkt, an dem sich das für mich gewandelt hat, war mit der Geburt meiner Kinder tatsächlich. Weil mein Körper einfach so eine krasse Veränderung durchgemacht hat. Also ich hatte einfach so eine Kugel auf einmal und sämtliches, also das geht ja auch so schnell. Du hast ja kaum Zeit, sich an die Veränderung deines Körpers zu gewöhnen, weil innerhalb von 9 Monaten bist du von dünn bis so wirklich Riesenkugel. Und da habe ich mich in der ersten Schwangerschaft auch super unwohl gefühlt und auch noch oft sehr dick und was soll ich anziehen und wegen Covid musste ich auch nicht so viel rausgehen, aber da habe ich mich sehr unwohl gefühlt und dann kam aber die Geburt und es war einfach so ein krasses Erlebnis, da so ein Kind rauszupressen und dann hinterher halt zu heilen und dieses Kind auch mit diesem Körper ernähren zu können. Und für mich persönlich war das so ein Erlebnis, ich dachte, wie krass ist eigentlich mein Körper? Und es ist das erste Mal gewesen in meinem Leben, dass ich so eine Art Dankbarkeit für den Körper entwickelt habe. Und völlig scheißegal, wie der aussieht. Der hält mich am Leben. Der hält auch noch einen zweiten Menschen am Leben. Der hat einen Menschen gemacht. Der hat einen Menschen rausgebracht. Und da wäre ich schon richtig teary, weil das war so ein riesen Aha-Moment. Und da dachte ich mir so, wenn mich ab jetzt irgendwer hässlich findet, dann fickt euch. Ich habe einen Menschen geboren. Ich bin eine Super-Queen. So. Das ist nicht, dass ich sagen will, dass Leute, die keine Kinder kriegen, keine Queen sind. Aber ich habe mich so gefühlt, dass ich dachte, dieser Körper es ist wert, wertgeschätzt zu werden. Und das war für mich der Wendepunkt, wo es mir jetzt mittlerweile total egal ist, wie dünn und dick ich bin. Ich bin auf und ab gegangen in den letzten Jahren durch noch eine zweite Schwangerschaft und so weiter und so fort. Aber es ist mir wirklich Banane geworden. Ja. Und seitdem trage ich auch einfach, was ich bequem finde. Also ich trage nur Leggings, ich trage nur Jogginghosen und sie sind wahrscheinlich nicht sozial adäquat auf irgendwelchen Schickimicki-Events, aber ich trage nur das oder komplett Schickimicki-Kleider, also mit Glitzer. Also ich habe so zwei Modus. Entweder Chiller auf dem Sofa oder All-in-Glitter-Paillettenkleid. So. Und ich trage einfach das, was ich schön finde, und wenn man einen Unterbauch sieht, dann sieht man halt einen Unterbauch. Ich habe halt Organe und ja, ist ja so. Ich habe halt Organe. Die müssen ja irgendwo hin. Ich habe halt einen weiblichen Körper und der hat halt Organe und da ist halt eine Gebärmutter und die muss halt irgendwo hin und die ist halt hier. So, ne? Und genau, aber das ist so meine Reise, was mich dazu gebracht hat. Aber ich kann mich damit identifizieren von früher, aber dieses Kindkriegen hat mir persönlich super geholfen, meinen Körper wertschätzen zu lernen, dass er funktioniert und dass er halbwegs gesund ist und dass er ein Leben geschaffen hat, das ich liebe. So.
Ich gucke also Sachen. Aus einer Testo-Perspektive, du guckst aus einer Kind-Perspektive. Welcher dieser Perspektiven hilft Beri jetzt?
Keine
Ahnung. Das weiß ich nicht, ich habe aber drei Sachen zu sagen.
Ja.
Erstens, BMI, größter Red Flag. Also generell müssen wir wirklich mal drüber reden, was für ein Scheiß das ist. Ich glaube, soweit ich weiß, wenn ich mich richtig erinnere, ist ein BMI gemessen an männlichen Cis-Männern, also Soldaten.
Ja.
Okay, Bex nickt, das ist ein gutes Zeichen.
Ich hatte vor allen Dingen kürzlich, dass das Ding in irgendwie Kilogramm pro Quadratmeter gemessen wird. Und das hat mich komplett geflasht, weil das so für mich einfach so den Eindruck hatte, als ob irgendwo an all unseren Dingen gleich viel Gewicht dranhängen würde. Was ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich sehe nicht aus wie ein Quadrat. Nee. Bei mir hängt an unterschiedlichen Teilen meines Körpers sehr unterschiedlich viel Gewicht dran.
Ja.
Ja. 100%. Und die andere Sache, auf die ich eingehen wollte, war sozial adäquat, also deine Kleidung. Ich habe letztens unter einem Beitrag von Bex geschrieben, Karl Lagerfeld hat gesagt, wer Bex nicht folgt, hat die Kontrolle über sein ihr Leben verloren. Und ich finde das sehr wichtig. Ja, das hat Karl Lagerfeld wirklich gesagt vor ungefähr 15 Jahren. Und ich finde, das ist ein wichtiges Zitat.
Streng genommen auf Jogginghosen bezogen, aber
nein, das stimmt gar nicht.
Einheiten aufhalten.
Geil.
Kennst du das mit den Jogginghosen, Mimi?
Nee, nein, natürlich nicht.
Was? Okay. Ja, das war so voll das Ding. Der hat mal gesagt, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und dann habe ich das einfach.
Das habe ich mal gehört, ja.
Ja, genau. Also darauf wollte ich eingehen. Und der dritte Punkt ist mit dem Unterbauch. Das nennt sich, also es gibt so ein Akronym dafür, FUPA, also FUPA. Und es bedeutet Fat Upper Pubic Area, also Fett im oberen Schambereich. Und das fand ich richtig toll, dass du das erwähnt hast, dass es halt deine Organe schützt. Also das sollten wir uns halt merken, ne? Wenn da sich Fett ansammelt, dann gibt es einen guten Grund, warum. Und dass wir da bitte stolz auf unsere Fupa sein sollten, wollte ich auch nochmal kurz erwähnen. Genau, lasst mal kurz.
Ich habe noch eine Sache, warte. Ja. Ich habe eine Sache zum BMI, weil ich da letztens wieder eine Schlagzeile gesehen habe, wo ich mich rüber ewig aufregen könnte. Ist auch wieder sehr feministisch. Da hat eine Person, eine Frau in Brandenburg, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, den Beamtenstatus nicht bekommen, weil sie 700 Gramm über dem zulässigen BMI war. Das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Ich finde den BMI aus ganz vielen Gründen schwierig, aber ich finde, wenn es dann auch noch politisiert wird und dann Frauen auch wieder kontrolliert werden oder Menschen generell kontrolliert werden, aufgrund ihres Gewichtes Chancen verlieren, macht mich super wütend. Und in dem Fall war es halt wieder eine Frau, ne? Also es war wieder eine Frau, der das passiert ist. Und ich bin mir fast sicher, wenn es ein Cis-Mann gewesen wäre, dass Kein Hahn.
Ja,
genau. Ich habe so eine Schwierigkeit mit Sprichwörtern. Kein Hahn danach gekräht hätte.
Das bleibt drin, aber.
Ja.
Du hast mich sehr wütend gemacht.
Wieso?
Nee, ich habe jetzt wieder daran, das kenne ich, die Schlagzeile bzw. den Artikel. Und jetzt bin ich wieder wütend. Also danke, ich brauche die Wut manchmal.
Das wollte ich nochmal erwähnt haben, weil es immer noch halt ein Thema ist. Also wir haben über unsere Erfahrungen geredet und wir versuchen uns davon loszumachen, aber selbst Ärzte, die eigentlich ausgebildet sein sollten, nutzen so einen Schwachsinn und verwehren damit Menschen die Chance auf berufliche Sicherheit, also in dem Fall den Beamtenstatus.
Mhm. Ich merke vor allen Dingen auch, wie viel Energie es zieht. Also das ist ja auch einfach ein krasses Ding im Bereich von Körperwahrnehmung, auch wenn wir im Bereich von Make-up sind, auch wenn wir im Bereich von Skincare sind, Das jetzt eben auch kein Konsumbashing oder so eine verkürzte Konsumkritik sein soll, sondern eher, wie viel Zeit wird uns abverlangt, wie viel Energie wird uns abverlangt, in Ideale zu passen oder Ideale zu erhalten, die im Endeffekt uns, nicht nur, dass sie uns nicht glücklich machen, sondern die uns auch aktiv behindern, die uns aktiv einschränken. Also gar nicht, ob man jetzt irgendwie Make-up nutzt oder nicht, aber auch die Auseinandersetzung, mache ich das jetzt, weil ich nicht ein Mädchen sein möchte, oder mache ich das jetzt, damit ich weniger gemobbt werde? Mache ich das jetzt, damit ich weniger auch Rassismus erfahre, was ja auch eine wichtige Positionierung in dem Kontext ist, und was aber damit auch einfach super viel Energie und Zeit und gedankliche Ressourcen frisst.
Ja, das ist so ein guter Punkt mit dem Rassismus. Ich habe das öfter in der nahöstlichen Kultur gesehen, auch bei mir selbst, dass wir uns heller schminken. Ich weiß auch noch, damals, als ich immer in die Türkei, also ich war nicht oft in der Türkei, als ich aber das erste Mal dort war, wurde ich so oft gelobt wegen meiner hellen Haut. Ne? Also das ist halt einfach nochmal eine Sache. Ich habe das so oft auch auf Hochzeiten gesehen. Also nahöstliche Frauen werden öfter, wenn sie so einen Hautton haben wie ich, heller geschminkt. Einfach, weil es so, ne, diese rassistischen Idealen existieren, dass helle Haut schöner ist. Und danke, Bex, nochmal für den Hinweis, dass das halt, ne, voll ablenkt und voll behindert. Tatsächlich.
Was mir auch gerade dazu einfällt, ist, dass wir uns davon, also dass es auch immer nur so bedingt geht, sich davon loszumachen. Du hast gesagt, dass du, Bex, zum Beispiel nicht mehr wirklich darauf was gibst, was Leute sagen, was du anziehen sollst und so weiter. Ne? Aber ich finde, und ich zum Beispiel auch, aber es ist halt auch immer sowas, was dann auch wieder zu einem Backlash-Effekt führen kann. Also du kannst natürlich aufhören, dich zu schminken, und du kannst einfach anziehen, was du möchtest und so weiter. Aber nicht jeder ist in der Situation, das in jeder Situation auch tun zu können und die gesellschaftlichen, ja, Repressalien aushalten zu können. Also entweder, weil die Person hat den Job, den ganz dringend braucht und sonst halt total finanzielle Probleme hat, ja, oder weil die Person nicht das Selbstbewusstsein hat, sich da einfach hinzustellen, das zu machen, oder. Also die Liste ist lang. Also schön wäre es, wenn wir uns alle davon losmachen könnten und dann auch einfach uns selbst sind. Aber ich glaube, es ist gar nicht so, also es klingt so einfach, wenn wir das so sagen. Ich möchte nur ein Bewusstsein für die Menschen schaffen, die nicht in dieser halbwegs privilegierten Situationen sind, dass ihr Lebenseinkommen oder ihre Sicherheit auch vielleicht nicht davon abhängt, sich anzupassen.
Ja. Ja und nein, weil damit sind wir ja auch im Bereich von Marginalisierung. Ich glaube, ich habe diese Freiheit, weil ich ohnehin aus den Sachen falle. Ich bin pflegebedürftig, ich bin trans, ich habe den Personenstand divers, ich bin schwerbehindert. Die Liste an Dingen, die mich aus einem 0815 sozialversicherungspflichtigen Job raushalten, ist ohnehin so lang, dass es mir egal sein kann, weil meine Kleidung und mein Make-up sind da nur noch ein ganz kleiner Teil. Das ist so der einzige Teil, wo ich noch Selbstbestimmung in dem Kontext haben kann. Aber das ist auch für mich gar nicht der Punkt von, ich will, dass Leute das überwinden, sondern eher ein sich bewusst zu machen, dass das ja auch eine Machtdemonstration ist. Egal, wie du dich entscheidest, die Gedanken darüber, die Internalisierung, die Auseinandersetzung damit hast du ja so oder so. Was du ja auch vorhin meintest, wenn du deinen Kindern das verbietest, hat das Konsequenzen. Wenn du es ihnen erlaubst, hat das Konsequenzen. Dir Gedanken darüber zu machen, welche Konsequenzen das auf ihre Wahrnehmung in dieser Gesellschaft haben könnte, frisst Ressourcen, egal welche Entscheidung du triffst. Das heißt, es geht gar nicht um die Entscheidung für mich, sondern eher sich bewusst zu machen, welche Ressourcen da verschwendet werden, weil wir damit so oder so konfrontiert sind. Ich habe versucht, mich anzupassen und bin gnadenlos gescheitert. Das heißt, für mich ist es auch einfach ein, wenn ich es eh nicht erreichen kann, kann ich es auch anders machen. Aber ich bin halt von einem Punkt gestartet, du kriegst dir keinen Job, du wirst hier nicht akzeptiert. Wir werden dich sowieso niemals akzeptieren. Es ist so, wenn du nichts mehr zu verlieren hast, hast du eine gewisse Freiheit gewonnen. Wenn du noch was verlieren kannst, musst du dir Gedanken machen, was mehr Ressourcen frisst. Aber die Ressourcen sind weg, so oder so.
Finde ich super spannende Sicht. Danke.
du hast ja die negative Betroffenheit und auch Hands-on-Erfahrung, einfach jetzt seitdem du sehr, sehr viel in dieser Arbeit steckst. Und dann wollte ich dich fragen, ist das mal aufgefallen, dass Firmen dich vielleicht buchen aufgrund deines Namens, um auch die Reichweite irgendwie mitzunehmen oder auch so tokenmäßig? Ist dir das mal passiert? Hast du das irgendwie gemerkt?
Nein, was aber passiert, ist, dass Firmen, es ist ein ganz guter Bullshit-Radar, weil Firmen, die mich anfragen, müssen damit rechnen, dass ich halt entsprechend meine Arbeit mache. Das heißt, ich möchte eine regenbogenbunte Fahne irgendwie im Juni und dich auf eine hübsche Bühne stellen, funktioniert halt nicht. Ich eigne mich einfach sehr schlecht als Token, weil ich den Mund nicht halten kann. Das ist der Teil mit, ich habe versucht, mich anzupassen. Ich habe versucht, irgendwie in dieses System zu passen. Und selbst wenn ich nur im Publikum sitze, bin ich offensichtlich nicht fähig, den Mund zu halten, wenn Dinge passieren, die ich aus Überzeugung falsch finde.
Mhm.
Wenn du dich irgendwie auf ein Podium setzt und sagst, dass marginalisierte Menschen aufhören sollen, sich zurückzulehnen und andere Leute die Arbeit machen zu lassen, dann musst du damit rechnen, dass ich aufstehe und dich frage, was du denn eigentlich damit meinst und was eigentlich die Suggestion dahinter ist.
Mhm.
Und auch wie auch alles in der Welt Leute auf die Idee kommen, dass das faktisch ein Zustand wäre, weil sorry, das ist etwas, was ich einfach nicht als realistisch einschätze.
Mhm.
Und ja, solltest du irgendwann das mal tun auf einer Bühne, dann kannst du damit rechnen, wenn ich im Publikum sitze, dass du entsprechende Fragen bekommst.
Okay. Also ich werde nicht nur Sensitivity Reading von dir beantragen, natürlich mit einer Geldzahlung, sondern auch vielleicht nochmal, kannst du drüber schauen, ob ich auch wirklich keine komischen Gedanken habe, während ich rede oder schreibe oder weiß es nicht. Weil oft, ne, internalisiert man ja auch Sachen, ne? Ich habe ja total oft geglaubt, dass, ich kein Opfer des Systems bin, dass das Einzelfälle sind und dass ich ja es geschafft habe, warum schaffen es nicht andere? Das hatte ich ja total lange, ne? Also dass ich dieses ich will gar nicht darüber reden, weil ich mich einfach schäme und daraus natürlich gelernt habe und darüber froh bin. Aber ich glaube, da sind viele Leute noch auf der Bühne, die das halt immer noch suggerieren. Und da bin ich froh, dass es Leute wie dich dann zuhören und da sitzen und den Mund aufmachen. Ne? Da bin ich sehr dankbar für, Bex.
Ich habe mir Ruhls Podcast angehört und habe ja auch schon in unserem Vorgespräch erwähnt, dass es unglaublich angenehm war, zuzuhören. Dass ich eigentlich nicht in der Lage bin, eine Stunde 44 jemandem zuzuhören, ohne dass ich entweder nicht mehr zuhöre oder abschalte. Aber Bex und Raoul dazu zu hören, war einfach Gold. Und hat mir dabei aber auch Notizen gemacht. Und eine Sache, die du gesagt hattest, ist mir hängen geblieben und über die ich noch mehr ausfragen will, weil ich dachte, hoffentlich erzählt Bex noch mehr darüber. War dann in dem Fall nicht. Und zwar meintest du, Inklusion geht nicht im Kapitalismus. Und das ist ein Thema gewesen, da stürze ich mich ja drauf. Da würde ich gerne, okay, das würde ich gerne noch mal gerne drüber einsteigen und nochmal fragen, was du damit genau meinst.
Kapitalismus als System ist ja so ein bisschen, da gehe ich auch auf das ein, was Beri gerade gesagt hat. Ich habe es ja auch geschafft, also müssen es alle anderen ja auch schaffen können. Und erzählt diese Geschichte, wenn du diese Fähigkeiten hast, dann wirst du erfolgreich. Erstens, das stimmt nicht, weil einfach die systemischen Bedingungen nochmal dazukommen. Selbst wenn du all diese Fähigkeiten hast, aber behindert bist, bekommst du diese Möglichkeiten nicht, weil du schon viel früher aussortiert wirst. Und zum anderen, wenn wir Inklusion tatsächlich, alle Menschen können nach ihren Fähigkeiten das tun, was sie gut können und was sie tun wollen. Also wenn wir wirklich eine Wahlfreiheit schaffen wollen, in der Menschen nach ihren Unterschiedlichkeiten die Möglichkeit haben, existieren zu können und sich ausleben zu können und an der Gesellschaft teilhaben und auch teilgeben zu können, dann wird das in einem rein profitorientierten System nicht in dieser Form funktionieren können. weil zum Teil beispielsweise manche Behinderungen mit eingeschränkten Energieressourcen einhergehen, weil das System, alle Leute arbeiten irgendwie 8 Stunden, nur funktioniert, wenn alle auf die gleiche Art und Weise arbeiten. Wenn wir aber beispielsweise Menschen mit ADHS haben, die eher in Peaks arbeiten und danach eine Ruhepause brauchen und dann wieder im Peak arbeiten, sind sie 8 Stunden an einem Ort, aber nicht unbedingt 8 Stunden produktiv. Da aber das ein System, das alle Leute gleich behandelt und nicht gleichberechtigt oder gleich oder gerecht behandelt, in dem Moment am profitabelsten, weil am einfachsten umzusetzen ist, ist das eine Problematik, die damit einhergeht, dass wir Inklusion derzeit ja auch nicht erreichen, weil beispielsweise die Werkstätten profitorientiert arbeiten müssen. Die Leute, die aber dann auf den ersten Arbeitsmarkt wechseln könnten, sind diejenigen, die zum Teil am meisten Profit erwirtschaften. Das heißt, nur 1% der Menschen in Werkstätten wird überhaupt auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt, obwohl rein gesetzlich das einer der Jobs der Werkstätten ist. Und auf der anderen Seite, durch die Strafzahlungen, die Unternehmen zahlen müssen, weil sie keine behinderten Menschen einstellen, werden die Werkstätten finanziert. Das heißt, es ist da überhaupt nicht langfristig vorgesehen, das in irgendeiner Form ändern zu können, weil ein profitabel arbeitendes System das gar nicht hergeben kann.
Eine Frage dazu. Also verstehe ich total, wäre eine Lösung, also eine, die mir auf Anhieb einfällt, ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden, damit du quasi gar nicht arbeiten, also dass du gar nicht diesen Standard hast, alle müssen 40 Stunden arbeiten und jeder kann einfach eigentlich, also das Grundeinkommen soll ja in dem Sinne so viel ausreichen, dass du dem nachgehen kannst, was du leidenschaftlich gerne machst und dann auch in deinem Fall in dem Umfang, in dem man es kann, wo du gesagt hast, manche können es halt nicht 40 Stunden. Hältst du das für eine sinnvolle Lösung, ein bedingungsloses, also Grundeinkommen? Oder denkst du, das ist auch noch nicht der Sweet Spot?
Ja und nein. Also da ist so die Frage, schauen wir uns allgemein ein profitorientiertes Wirtschaftssystem an, das ja auch zum Teil nicht nachhaltig agieren kann. Wenn wir uns in die Lockdowns schauen, die Berge an Neuware, an Kleidungsneuware, die einfach in Wüsten gekippt wurde, weil es einfacher und profitabler war, sie herzustellen und sie dann einfach ungetragen mit Preisschild, mit allem, containerweise in die Wüste zu kippen, als damit zu leben, dass du eine Saison wiederholst oder dass du in irgendeiner Form das Ganze recycelst, dann hast du halt auch ein System, das irgendwie immer schneller laufen muss, weil du immer neue Märkte erschließen musst, weil du immer mehr Dinge profitorientiert ist, in gesättigten Märkten unterbringen musst. Und das heißt, da haben wir einfach ein globales Prinzip. Das BGE wäre ja in dem Moment etwas, was sehr individuell agiert, was aber auch zum anderen Menschen je nach Höhe ein menschenwürdiges Leben machen würde und vor allen Dingen Verwaltung spart. Weil, wenn ihr es mitbekommen habt, irgendwie glaube ich zum Teil 60% der Gelder der Arbeitslosenagenturen gehen in die Verwaltung der Arbeitsagenturen. Das heißt, das sind einfach Verwaltungskosten. Und auf der anderen Seite tatsächlich ein BGE beziehungsweise andere Möglichkeiten dieser Art stärken die Binnenwirtschaft. Ganz pragmatisch, weil wer so wenig Geld hat, dass das reine Existenzminimum für sie ausreichen muss, wird all dieses Geld wieder reinvestieren. Es bleibt überhaupt nichts, was rumliegen und angespart werden könnte. Und das ist auf der einen Seite ein großes Problem, weil wir immer wieder am Existenzminimum sind. Und auf der anderen Seite ein BGE würde aber auch bedeuten, dass wir beispielsweise überlegen müssten, wie soziale Berufe dargestellt werden können, wie soziales Miteinander gestaltet werden kann, weil wir ja jetzt schon das Problem haben, dass beispielsweise Menschen in die Pflege gezwungen werden sollen, beispielsweise durch diese freiwillige Pflichtjahre-Idee oder ähnliche Variationen, die aber das Kernproblem, nämlich Menschen haben in der Pflege Strukturen, die beispielsweise wenig freie Zeit, viel Verantwortung, wenig, der Personalschlüssel ist beschissen, nicht löst. Mhm. Und ich finde die Grundidee eines BGEs gut, aber was mir auch immer fehlt, ist so ein bisschen der Konsequenzencharakter, auch der feministische Konsequenzencharakter. Warum werden soziale Berufe, warum werden Lehrberufe, Pflegeberufe, SozialarbeiterInnen so schlecht bezahlt? Das liegt nicht daran, dass es Frauenberufe sind, weil jeder Beruf, in dem verstärkt Frauen arbeiten, wird statistisch gesehen, dazu gibt es Studien, schlechter bezahlt. Das ist, wir sehen bei der IT das Entgegengesetzte. Seitdem die IT eine Männerdomäne geworden ist, wird sie signifikant besser bezahlt.
Ja, darüber habe ich vor kurzem einen Beitrag geschrieben. Das ist schon seit Jahrhunderten so. Es war früher auch mit der Haushälterin und dem Butler, da fing es schon an, dass früher keine Butler gab, sondern Haushälterinnen. Und dann wurde der Beruf, also die haben den gleichen gemacht wie ein Butler. Und jetzt machen Butler halt die Berufe, die früher Haushälterinnen gemacht haben und werden einfach, also es ist nicht ein Symptom der letzten 50 Jahre, was ich damit sagen will. Es geht Jahrhunderte schon zurück, dass wenn Cis-Männer in einen Beruf drängen, dass dann der Beruf aufgewertet wird, sowohl finanziell als auch prestigemäßig. Und wenn Frauen in einen Beruf drängen, Anführungszeichen, dass dann abgewertet wird.
Ja, wir müssen den auf jeden Fall mal verlinken in den Shownotes. Das war ein richtig guter Beitrag von dir. Ja. Fand ich übrigens.
Danke. Ach so, danke. Meinst du mich?
Danke. Ja, ich meinte dich, ja.
Ja, nein, ich wollte gerade auf der Bedingungsgrundeinkommen. Ich verstehe deinen Punkt. Auf jeden Fall. Was ich mir halt immer überlege, ist, dass, also ich bin auch ein großer Fan von bedingungslosen Grundeinkommen. Einfach, weil ich zum Beispiel einen anderen Job ausüben würde, wenn ich eins hätte. Ich würde nicht, nichts gegen meinen Job. Bitte kündige mich nicht. Aber ich bin gerne HR-Manager. Aber ein Teil davon ist auch, weil ich gut verdiene. Und was ich machen würde, wenn mein Gehalt egal wäre, wäre ich Hebamme. Deshalb ich ja auch nebenbei eine Doula-Ausbildung mache und es dann halt nebenberuflich ehrenamtlich machen werde. Weil das ist, was mir wirklich Erfüllung gibt. Aber würde ich diesen Job nicht annehmen, weil das Gehalt halt unterirdisch ist. Und nicht nur das Gehalt unterirdisch ist, sondern auch die Strukturen, die dahinter stecken. Also die Nachtarbeit und die hierarchischen Strukturen ich glaube, die würden mich in 10 Minuten rausschmeißen aus dem Krankenhaus, weil ich mich halt ständig mit Oberärzten anlegen würde. So diese Strukturen, das würde nicht zu mir passen. Aber das eigentliche Thema, Menschen bei der Geburt ihres Kindes zu begleiten, das was mir super, da würde ich super drin aufgehen. Und das bedingungslose Grundeinkommen würde mich zumindest dazu bringen, nochmal drüber nachzudenken, an diese Strukturen vielleicht rumzurütteln. Aber so habe ich halt zwei Sachen, die in der Regel vor sind, die Strukturen und das Geld. Und deswegen, genau, das war nur dazu.
Ja. Und das ist ja eigentlich so eine Bestärkung von dem, was ich gesagt habe. Das Problem ist nicht das bedingungslose Grundeinkommen. Will auch nichts gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen sagen, weil ich der Meinung bin, alle Menschen sollten ihre Grundbedürfnisse definitiv erfüllt bekommen. Punkt. Mhm. Aber der große Riegel, den du ja hast, ist wieder ein sozialer Beruf, ein pflegerischer Beruf wird so beschissen bezahlt, dass du ihn nur mit in dem Moment einer Baseline überhaupt auch durchführen könntest.
Ja.
Und an dem Problem würde ja auch das BGE in dem Moment nur sofern etwas ändern, dass du ja dann das hast, was Leute jetzt schon als Aufstocken bezeichnen.
Ja.
Du hast so schlecht bezahlte Berufe, dass Menschen zusätzlich Leistungen beziehen müssen.
Ja.
Und dann denke ich mir so, vielleicht wäre es gut, wenn Menschen grundsätzlich von ihrer Arbeit leben könnten, wenn sie auch in der Lage sind. Wenn wir auch im Bereich pflegende Angehörige schauen. Ich habe einen Pflegegrad 3, das sind 600 Euro im Monat für eine 35-Stunden-Woche für pflegende Angehörige. Das ist, wir rechnen jetzt mal nicht, wie weit das unter Mindestlohn ist, aber das ist massiv unter Mindestlohn.
Ja.
Und das heißt, ein BGE würde vor allen Dingen den Menschen helfen, die damit erstmal aus der Armut rauskommen. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob so ein bisschen ist mein Danke, vielleicht sollten wir allgemein eine Baseline haben, dass Menschen nicht arm sein müssen.
Mhm.
Unabhängig vom bedingungslosen Grundeinkommen und den da weitergehenden Debatten, nämlich auch, keine Ahnung, wie viel sollten Leute dazu verdienen können, was passiert, wenn Menschen irgendwie eh schon astronomische Gehälter haben, sollte es Maximaldeckelung geben, ab wann du vielleicht keins brauchst, wie hoch sollte das sein? Und das sind ja die ganz großen Fragen. Und die kleine Frage wäre viel eher, warum ist das Existenzminimum seit x Jahren irgendwie immer das, wo am ersten gekürzt wird? Anstatt das auf ein Level zu bringen, dass Menschen nicht in Deutschland faktisch arm sein müssen, dass wir keine Kinder haben, die arm sind. Wir sind eines der reichsten Länder der Erde und haben Kinder, die hungern müssen.
Ja. Ja, Beri und ich können da beide ein Lied von singen. Wir sind beide Kinder gewesen, die in der Kindheit arm aufgewachsen sind.
Ja. Die ganze Debatte erinnert mich voll an meine Zeit, als ich BAföG bezogen habe. Ich habe im Bachelor BAföG bezogen, nebenbei gearbeitet und habe wirklich gut davon leben können. Also zu dem Zeitpunkt war auch die Inflation eine ganz andere und habe sogar meine Mutter damit unterstützen können. Also ich mache keine Scherze, es war gut genug, um wirklich mindestens auf null, wenn nicht sogar mit plus, und das ist für mich für damalige Zeiten, 50 Euro war viel Geld für mich, also 50 oder 100 Euro plus irgendwie noch im Monat hatte. Als ich da meinen Master gemacht habe, habe ich BAföG eigentlich nur bezogen, um GEZ-Gebühren zu sparen, weil im Grunde habe ich dann halt eine Werkstudententätigkeit gemacht, die mir für mein CV was gebracht hat. Aber hätte ich wieder was in Richtung Minijob gemacht und hätte von BAföG leben können, dann hätte ich ein entspannteres Studium neben gehabt, aber dann nicht das auf dem CV. Also es führt, also dieses Bedingung, also BGE, finde ich, ist auch mit BAföG ein bisschen zu vergleichen, ein Themenpunkt, weil ja da auch wieder eine Begrenzung stattfinden wird, was man nebenbei beruflich verdienen darf. Und das darüber hinaus kürzt ja das BGE wahrscheinlich. Also das kann ich mir so vorstellen.
Bedingungsloses Grundeinkommen ist bedingungslos. Das bekommt jeder ausgezahlt und dann, was du darauf verdienst, ist, da on top kannst du verdienen, was du willst. Das ist halt diese Annahme, dass wenn du dieses, ich sag's ja mal, 1000 Euro, das ist natürlich jetzt nicht ein gutes bedingungsloses Grundeinkommen, aber nur als Beispiel hast du 1000 Euro und jeder kriegt, egal was er verdient, und egal, was ist, 1000 Euro. Einfach nur, weil diese Person existiert in Deutschland. So. Und dann kannst du natürlich trotzdem arbeiten gehen und solltest auch arbeiten gehen, weil irgendwie müssen wir einander ja auch unterstützen. Es braucht ja Krankenschwestern und so weiter. Es gibt ja einfach Berufe, die Bedarf ist. Und das kommt einfach oben drauf. Weshalb mich auch immer die Frage antreibt, ob wir dann wirklich diese Schere aufändern oder ob es nur einfach dazu führt, dass wir quasi die Null nach oben setzen. Also quasi, wenn ich jetzt 1000 Euro kriege und Bex und Beri und ich verdiene obendrauf auf die 1000 Euro als Krankenschwester noch 1000 Euro, habe ich 2000. Bex verdient zum Beispiel als Ärztin 2000 Euro, hat Bex 3000. Und Beri verdient als Manager 4000 Euro, hat 5000. Das heißt, am Ende haben wir trotzdem 5000, 3000, 2000 und trotzdem unterschiedlich, sind trotzdem nicht auf dem gleichen Level finanziell. Das heißt, es schiebt für mich, das ist die einzige Kritik, vielleicht verstehe ich auch es nicht genau, aber es ist die einzige Kritik, die ich daran habe, dass ich das Gefühl habe, es würde es nur auf Null schieben und die Baseline würde nur hochgeschoben werden. Aber ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Aber das ist meine Überlegung dahinter. Da bräuchte ich aber einen Wirtschaftswissenschaftler, der davon, oder eine Wissenschaftlerin, die davon mehr Ahnung hat. Also ich
meine, man könnte halt auch eine Umverteilung von oben nach unten durchführen.
Das ist eine Lösung. Ja. Könnte man machen. Aber ja, man könnte auch einfach Milliardäre und Millionäre besteuern ordentlich, dann wäre das auch kein Problem.
So wie Bex gesagt hat, Elon Musk einfach mal enteignen. Wäre richtig geil.
Wäre richtig geil. Was ich zu meiner nächsten Frage führe tatsächlich, die ich mir immer wieder stelle, denkst du, dass Inklusion und ein echter gesellschaftlicher Wandel, wie auch immer der aussieht, sei das jetzt der Sturz des Kapitalismus und Aufbau einer faireren Gesellschaft oder was auch immer, denkst du, dass das friedlich möglich ist? Denkst du, dass es reicht, wenn wir einfach die nächsten 200 Jahre immer wieder darüber reden und aufklären? Also einfach interessiert mich deine Meinung, weil es gibt ja verschiedene Stimmen. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen einfach Schritt für Schritt und peu à peu und eine Person nach der anderen quasi überzeugen und an Bord holen und nächste Generation wird besser und so weiter und so besser und so weiter. Und es gibt auch Leute, die sagen, es funktioniert so nicht. Wir müssen es einstürzen und dann aus der Trümmer neu bauen. Wo würdest du dich da einordnen in den Überlegungen?
Bei einer realistischen Position im Sinne von Sturm aufs Kapitol. Ja. Da sind Menschen gestorben. Das war der Versuch eines gewaltsamen Umsturzes von rechts.
Ja.
Und die sind zum großen Teil begnadigt worden. Selbst wenn wir von einer Revolution träumen, die diese Welt in einen besseren Ort verwandeln würde, liegen rein statistisch die Waffen und die Gewaltbereitschaft zum gewaltsamen Umsturz jetzt nicht unbedingt bei Menschen wie uns dreien.
Ja.
Während ich regelmäßig die Headlines lese, dass bei der Polizei oder dem Militär schon wieder in irgendeiner Form Munition oder Waffen oder, keine Ahnung, ich glaube, das letzte war ein Granatwerfer, verschwunden ist. Weiß nicht, in meiner Hosentasche ist er nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man Dinge dieser Größe mal eben irgendwie verschwinden lassen kann, aber es passiert offensichtlich. Und es gibt auch immer wieder Eklats wegen rechten Chats in der Bundeswehr, wegen rechten Sachen in der Polizei, wegen rechten, rechtsextremen Netzwerken auch in Polizei und Bundeswehr. Machen wir uns nichts vor. Ich sehe irgendwie nicht eine Revolution von links passieren. Ich könnte mir aber durchaus eine Revolution von rechts vorstellen und die sind nun mal leider besser bewaffnet. Das heißt, für mich ist dieser Traum von irgendwie gewaltsamem Umsturz. Mir wäre es ganz lieb, wenn ich nicht in die Situation komme, einen zu erleben, weil rein statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass es danach schlechter wird, weil Leute, die mich nicht unbedingt cool finden, gewaltsamen Umsturz machen, vergleichsweise hoch ist. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob wir diese Zeit haben. Ich weiß einfach nicht, ob wir, als ich vor 5 Jahren mich selbstständig gemacht habe, bin ich nicht davon ausgegangen, heute nicht mehr in die USA einreisen zu dürfen. But here we are. Und gleichzeitig aber auch die Problematik oder das Ding Klimakatastrophe. Wir weiß nicht, ob wir überhaupt noch die Zeit haben, uns jetzt die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre darüber zu streiten, ob der Gender Pay Gap nicht langsam mal geschlossen werden sollte. Weil einfach das, worauf wir zusteuern, viel einschneidender sein wird, als wir uns das derzeit vorstellen. Und in dem Sinne, was normalerweise so ursprünglich als globaler Süden bezeichnet wird, leidet bereits jetzt schon darunter. Das heißt, wir sind einfach nicht an dem Punkt, an dem das eine theoretische Debatte ist. Und jetzt gerade würde ich sagen, sind wir an einem Punkt, an dem wir vor allen Dingen verhindern müssen, dass es schlimmer wird.
Macht mich sehr deprimiert, muss ich sagen. Also es ist total realistisch, die Sicht, aber deprimiert mich total. Sehe ich auch. Also erstmal von Anfang an, ich glaube auch nicht, dass ein gewaltsamer Umsturz funktionieren würde, selbst wenn wir die Waffengewalt hätten, sage ich jetzt mal. Oder sagen wir mal, wir wären da überlegen, weil hinterher die Menschen, die gegen uns gekämpft hätten, existieren ja immer noch und deren Gedankengut existiert immer noch. Das ist das, deswegen bringen für mich solche Gewalt, also außer man will danach auch weiterhin gewaltsam alles unterdrücken, bringt für mich so ein gewaltsamer Umsturz wenig, weil die Ideologien, die du versucht hast zu stürzen, sind ja in den Köpfen von Menschen. Du kannst ja nicht alle Menschen, also das ist jedenfalls, ich würde ich nicht mal wollen, du kannst ja nicht alle Menschen quasi ausschalten, die anders denken als du. Deswegen ist für, also verstehe ich auch immer nicht, warum Leute sowas machen, also auch Diktatoren sowas machen. Das funktioniert halt einfach nicht. Historisch gesehen funktioniert das nur auf eine gewisse Zeit und auch nur, wenn du weiterhin Repressalien ausübst und Gewalt ausübst und weiterhin die gewaltsam unterdrückst. Sobald du versuchst, wieder eine Freiheit in die Gesellschaft zu bringen, kommen ja alle Meinungen wieder nach oben. Also dazu erstmal mein Punkt. Deswegen glaube ich auch, dass die gewaltsame Umstürzung nichts bringen würde. Zu dem anderen Punkt, dass wir gerade eher einen Rückgang von Inklusion und Offenheit und ja, ich will sie gar nicht linke Themen nennen, weil für mich sind Menschenrechte nicht links, aber mittlerweile wird es ja fast als links bezeichnet, Menschenrechte zu vertreten. Das macht mir Angst und es deprimiert mich auch total. Also es ist etwas, was mich manchmal schwierig fällt, mich dann zu motivieren, wieder laut zu sein. Weil ich das Gefühl habe, es bringt immer weniger. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Mimi, du wirst übrigens nicht als links bezeichnet, sondern als linksradikal und Spalterin, ne? Also wenn du Menschenrechts verfolgst. Also das wollte ich nochmal betonen. Nee, das mache ich ernst. Das soll gar nicht von mir wirklich wieder hier sarkastisch oder ironisch sein. Das erlebe ich schon, seitdem ich Kurde, also offen kurdischstämmig bin, dass ich Spalterin bin. Warum? Wir sind doch alle Geschwister, wir sind doch alle Menschen, ne? Also das ist halt, das ist immer dieses, Silencing von außen, ne? Also werden immer versucht dass wir halt einfach leise sind und indem wir halt immer in eine Ecke gedrängt werden und dann als linksextrem und weiß was ich radikal bezeichnet werden. Also Menschenrechte kann von mir aus links sein, aber ich bin da ganz deiner Meinung, dass halt immer wieder das zurückführt, dass wir halt in diese Ecke gedrängt werden. Das nervt mich halt wirklich richtig. Ich finde die ganze Argumentation, das ganze Gespräch, was wir bisher haben, macht mich wütend, aber auf eine gute Art und Weise. Also ich bin gar nicht frustriert gerade, ich bin halt wieder wütend, aber es ist eine gute Art von Wut. Die brauche ich manchmal, ne? Also ich brauche manchmal diesen Realitätscheck, muss ich ehrlich sagen.
Ich lese gerade Hope for Cynics und ich fühle mich da auch sehr gesehen, weil es da auch um ja Aktivismus geht, aber auch eben genau wie mit dem eigenen Zynismus umgehen und trotz allem, was mit wir gerade konfrontiert sind, immer noch Hoffnung empfinden. Und das ist auch was ich kürzlich geschrieben habe. Ich finde es gut, wenn Leute sich streiten. Ich finde es gut, wenn gestritten wird, weil das bedeutet, dass ein Vertrauensverhältnis dazu da ist. Wenn vorgeworfen wird, du würdest spalten und das wäre etwas Schlechtes, wird ja versucht, Streit zu vermeiden. Im Sinne von, wir wollen ja alle das Gleiche. Ja, wir wollen vielleicht das Gleiche, aber nicht dasselbe. Und vielleicht auch nicht auf dieselbe Art und Weise. Aber wenn man darüber streiten kann und sagen kann, ich denke, dass du falsch liegst, ich finde das gerade nicht gut, was du tust, dann ist ein Vertrauensverhältnis da, auf dem gestritten werden kann, ohne Angst davor haben zu müssen. Wenn du in einer Beziehung aufhörst, dich zu streiten, weil du Angst davor hast, was der Streit mit deiner Beziehung macht, löst du den Konflikt nicht, sondern du vermeidest ihn. Wenn du aber auch im politischen Raum, ich bin der Meinung, wir sollten mehr streiten, im Sinne dessen, dass wir darauf vertrauen, hinterher trotzdem wieder zusammenkommen zu können. Vielleicht auch mit einem, okay, wir stimmen nur partiell miteinander überein. Aber da merke ich auch, gerade im Bereich Social Media, Leute denken, sie hätten sehr viel mehr Macht, als sie faktisch haben.
Inwiefern?
Circle of Influence mäßig. Wenn wir uns globale Situationen angucken, sind wir alle relativ irrelevant. Wenn wir uns aber lokale Positionen angucken, können wir vielleicht etwas verändern, wenn wir Bündnisse schmieden oder auch lernen, Dinge auszuhalten. Nicht in einem, wir sind ja alle gleich, genau das nicht, sondern indem wir lernen, diese Differenzen auszuhalten, darüber zu streiten. Menschenrechte ist so ein großes Wort, weil im Endeffekt geht es häufig sehr konkret um ein Miteinander. Wie arbeiten wir miteinander? Wie reden wir miteinander? Welche Begriffe benutzen wir miteinander? Und da ist eben dieser Diskurs von wir reden häufig über abstrakte Themen oder über globale Themen und das finde ich wichtig. Auf der anderen Seite finde ich aber auch wichtig zu schauen, wo kann ich mit Menschen zusammenarbeiten, wo kann ich mit Menschen Gemeinsamkeiten finden und trotzdem lokal noch was verändern. Weil wir können alle auf Social Media schreien und im Endeffekt blockieren uns die Plattformen oder der Algo schränkt die Sache ein und dann hast du keine Macht mehr. Und das ist halt was gerade passiert. Wirst du zu politisch, wirst du eingeschränkt. Bist du auf unterschiedlichen Plattformen zu radikal, wirst du eingeschränkt. Ist aber unsere gesamte Vernetzung, unsere gesamte Arbeit gemeinsam auf diese Plattformen beschränkt, sind wir davon abhängig, nicht eingeschränkt zu werden.
Ja. Und wenn wir jetzt alle im Kleinen, in unserer Nachbarschaft, sage ich jetzt mal, wenn alle was verändern würden in ihrem Kleinen, dann würde sich im Großen ja auch was verändern. Also ist das, was du versuchst zu sagen, oder? Das ist das, was ich verstehe. Wenn wir nicht online, sondern offline versuchen, in Dialog zu treten und uns auszutauschen und vielleicht auch mal zu streiten und dann zum Konsens zu finden, dann sind wir zumindest unabhängig davon, dass andere uns zensieren und können trotzdem vielleicht was verändern.
Ich würde sogar sagen, wir brauchen beides. Wir brauchen die Vernetzung, wir brauchen das Globale. Politik ist nicht mehr wie vor dem Internet. Das hat sich fundamental geändert. Aber was ich häufig auch wahrnehme, ist eine gewisse Einsamkeit und Hilflosigkeit. Wenn ich nicht in Verbindung mit anderen Leuten bin, fühle ich mich sehr alleine. Und diese Verbindung findet dann häufig auch online statt, weil es einfacher ist, Leute online zu treffen, bei denen ich anhand ihres Feeds sehe, ob sie mit mir übereinstimmen.
Mhm.
Online-Dating ist ein super Ding dafür. Wer da schon irgendwelche weirden Dinge auf seinem Profil hat, wird halt zur Seite geswiped und goodbye. Wenn ich die Leute im Supermarkt treffe, kann ich ihnen das halt nicht unbedingt an der Nasenspitze ansehen.
Ja.
Aber auch diese Einsamkeit ist ja auch eine gewisse, diese Hilflosigkeit lähmt ja auch.
Ja.
Dann noch bis morgen mit euch reden. Aber wir müssen langsam zum Punkt kommen, weil sonst machen wir drei Parts aus dieser Geschichte.
Genau. Das wusste ich schon vorher, ne, dass es länger wird. Ich habe aber eine Frage, die kann ich auf Bex auch nachher fragen, weil eigentlich habe ich eine Frage gehabt, die mich total interessiert aus der Sicht einer Mutter. Also was ich mich gefragt habe ist, weil du auch gesagt hast, dass du nie so wirklich in irgendwelche Schubladen gepasst hast und die dann für dich später im Leben definiert hast und mit dir mehr fein wurdest. Aber mich interessiert, was du dir als Kind gewünscht hättest von deiner Umgebung. Das ist was mich interessiert, weil es ist was mich beschäftigt und was mich auch immer wieder im Thema Feminismus beschäftigt, ist, dass Kinder sind die Zukunft und Kinder gut zu prägen, aber auch gut zu begleiten, ist für mich ein Schritt, wie ich versuche, die Gesellschaft langfristig besser zu machen. Nicht nur meine eigenen Kinder, sondern alle Kinder, mit denen ich agiere. Auch Kinder auf dem Spielplatz, Kinder im Supermarkt, alles. Und ich frage mich deswegen immer, und was hättest du als Kind gebraucht, nur um darin zurückzuführen, um es einfacher zu machen, dass du nicht in diese Schubladen gepasst hast?
Ich bin, was das angeht, eine schlechte Ansprechperson, weil das erste Mal in psychotherapeutischer Behandlung war ich nach einer Attacke in der Grundschule mit 5 Jahren. Und andere Leute hatten irgendwie Hobbys und Sportverein und ich hatte ambulante Psychotherapie. Das heißt, ich habe so früh schon gelernt, mit dir stimmt was nicht, du bist falsch, du bist nicht richtig, du bist nicht in Ordnung. Ich glaube, was ich gebraucht hätte, wäre ein Fundamentalvertrauen darein, in Ordnung zu sein, sein zu dürfen. Und das ist halt nicht sehr konkret, weil das ist so eigentlich Basic Human Decency. Und da merke ich aber auch, ist genau diese intersektionale Problematik, dass ich trans bin, aber das wusste ich, bis ich Anfang 20 war, nicht. Dass ich psychisch nicht in Ordnung bin, was jetzt mit einer Autismusdiagnose spürbar oder begreifbar wurde, das wusste ich schon sehr früh. Das heißt, da in beide Richtungen ist eher zu schauen, wie können wir diese Strukturen zumindest so machen, dass sie Kinder nicht weiter kaputt machen, die nicht in diese Strukturen passen. Gar nicht was ich so sehr gebraucht oder gewünscht hätte, sondern so ein Basic Shield wäre, glaube ich, schon wichtig gewesen.
Mhm.
Anstatt dieses gesamten Systemabweichungen, sollten halt in mir gefixt werden, damit ich mich anpasse und normal werde.
Ja, doch, es war konkreter, als du denkst. Also ich kann damit auf jeden Fall was anfangen. Ist halt wieder ein Systemproblem. Aber ich glaube, was jeder Einzelne machen kann, ist einem Kind versuchen, ohne Vorurteile zu begegnen und ohne... Das soll man ja mit jedem machen, aber gerade bei Kindern, weil das halt so eine prägende Zeit ist, kleinere Kinder. Versuchen da dem Kind immer das Gefühl zu geben, dass es in Ordnung ist, wie es ist und nicht zu irgendwas, was auch immer das zu ist, ne? Ich glaube, das ist, was jeder Einzelne machen kann, oder? Mhm. Ich daraus mitnehme. Weil das System an sich fixen müssen wir in jeder Ecke. Das kann man nur bedingt als Einzelperson, aber als Einzelperson kann man Kindern zumindest versuchen, das Gefühl zu geben, dass man sie akzeptiert, wie sie sind und sie toll findet, wie sie sind. Ja. Jetzt war es aber wirklich mit meinen Fragen.
Alles gut. Ich habe gerade irgendwie Gänsehaut bekommen, als Bex was vom fundamentalen Vertrauen gesagt hast. Irgendwie hat was mit mir wieder resoniert. Also danke, Bex, für den Take.
Eigentlich kommt die Musik jetzt, ne? Zu den
Ja, richtig. Mimi, ja. Eine Folge von uns kann ich abschließen ohne Lieder erraten. Natürlich habe ich Bex vorher geschrieben, was es sich wünscht. Und es ist ein cooles Lied geworden. Ich lasse dich mal ein bisschen raten.
Oh Gott, jetzt kommt es wieder zu raten.
Ja.
Sie hat noch die Hoffnung, dass ich irgendwie Popkultur verstehe. Okay, hau rein.
Also die Person kennst du, ich bin mir sicher, aber es ist auf jeden Fall eine weltberühmte Pop-Ikone, sogenannte Queen of Pop in den
Madonna.
80er. Ja. Und das Lied fängt an mit Strike a Pose.
Ja.
Ja, Mimi?
Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Ich bin immer so schlecht mit den Namen von Liedern.
Also es hat nichts, also es gibt keinen Bezug zu dem Magazin, aber es hat den gleichen Namen wie ein sehr berühmtes Fashion-Magazin. Ja?
Hat übrigens Bezug zum Magazin.
Ah, ich dachte, es hat keinen Bezug. Okay.
Voguing heißt so, weil die Posen, den Magazin-Posen der Models in unter anderem der Vogue nachempfunden sind.
Ah, okay. Ich habe nämlich einen anderen historischen Kontext gefunden zu Vogue, dem Lied.
Welchen kanntest
du? Und zwar ist das ja Ballroom-Culture.
Mhm.
Und dort wurde so getanzt. Das habe ich jetzt irgendwie. Okay. Aber das hat nochmal Bezug zum Magazin quasi.
Weil die Tanzposen, ja genau, diese Modelposen aus unter anderem der Vogue dargestellt haben oder darstellen sollten, weil das ja damit auch diese Verbindung von Tanz in der Ballroom Culture mit aber auch einfach Strike a Pose, halte diese Pose zusammen hatte. Das heißt, Voguing kommt auch aus der Verbindung davon, sich das anzueignen, was für marginalisierte queere Menschen eben nicht gedacht gewesen ist.
Ja, richtig cooles Lied. Ich habe richtig dazu recherchiert und so Ballroom Culture. Und das ist von Black and Queer People quasi. Also ein Safer Space von denen kreiert wurde. Fand ich richtig interessant. Also man kommt immer tiefer und tiefer rein und erfährt so viel mehr. Also danke für das Lied, Bex. Fand ich cool als Auswahl. Und Mimi, Respekt. Also ich bin übertrieben stolz auf dich. Das ging super schnell. Also unterschätze dich bitte nicht.
Ja. Also Madonna kenne sogar ich, ne? Muss ich schon sagen.
Ja, das ist schon stark.
Auf Netflix gibt's mit Pose auch eine, finde ich, gut gelungene Serie, die so ein bisschen in das Ballroom-Culture, AIDS-Krise und queere Wahlfamilien drauf eingeht.
Mhm. Direkt aufgeschrieben. Ey, ihr werdet so eine Shownotes haben, die wird 3 Meter lang, aber ist mir egal, weil das waren so gute Tipps, so gute Hinweise, so viel. Es ist immer wieder ein Fest, mit dir zu reden, Bex. Ich hoffe, du denkst nicht, dass ich übertreibe. Also es bin einfach ich und ich fühle wirklich so und weiß die Bekanntschaft mit dir so zu schätzen und auch, dass du die erste Person warst, die erste Gastperson. Es ist wirklich eine große Ehre und danke nochmal, dass du uns bei Raoul erwähnt hast. Das zeigt für mich einfach wirklich den Support, den du auch uns zurückgibst. Danke auf jeden Fall. Es war ein super tolles Gespräch.
Es ist nicht mehr auf Netflix, es ist ja auf Disney Plus, aber.
Okay, gut, ich habe mittlerweile alles. Ich auch von mir aus Dankeschön, dass du da warst oder da bist. Und ich würde dir auch das letzte Wort geben, tatsächlich, wenn du das möchtest. Falls du noch irgendwas sagen möchtest, dann gebe ich dir das letzte Wort.
Ich würde sagen, die beste Rache ist ein gutes Leben. Und wir sollten das für alle Menschen ermöglichen.
Sehr
damit
schön.
Dankeschön. Damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag.
Bis dann.
Ciao. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr zwischen den Folgen mehr von uns lesen wollt, könnt ihr uns gerne auf LinkedIn, TikTok und Instagram folgen. Wie immer freuen wir uns auch sehr über euer Feedback. Schreibt uns gerne einfach eine Nachricht. Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr einen Blick auf unsere Steady-Page werfen. Den Link dazu packen wir in die Shownotes.
Falls ihr neugierig geworden seid und mehr von Bex hören und lesen wollt, folgt Nims doch auch auf Instagram unter Bex_Riley und Minzgespinst oder Bex Runge bei LinkedIn.